Ja, hallo erstmal. Es ist schön, wieder hier zu sein. Wir haben gerade mal ein bisschen sinniert. Ich war schon bei der ersten FrostCon dabei. Das war, muss 2006 gewesen sein. Habe viele Jahre hier auch viele Vorträge gehalten, hatte dann eine familiäre Pause und jetzt bin ich Gott sei Dank wieder dabei. Und ja, wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Alexander Wirth. Ich bin schon relativ lange in der Open-Source-Szene, habe irgendwann 1997 angefangen mit Open-Source, bin seit vielen Jahren Mitglied im Debian-Projekt. Wer aus dem Bereich kommt, ich habe euch Salsa Debian.org gebracht, Backpots Debian.org, betreue die Listenserver und war auch in anderen Open-Source-Projekten über die Jahre aktiv, OpenBSD, Grummel und so weiter und so fort. In professioneller Hinsicht war ich viele, viele, viele Jahre bei der Kreativ GmbH. Das war so ein kleiner Mittelständler hier aus Mannheim. Und habe mich dort so von verschiedenen Positionen hochgearbeitet, so vom Trainee hoch zum, naja, was bin ich jetzt eigentlich, mittleres Management. Weil mittlerweile gehört die Kreativ zur NetApp. Wer sich, wer es kennt, größerer Speicherhersteller, aber wir sind da so ein Zukauf, sage ich jetzt mal, und wir machen weiterhin das, was wir vorher gemacht haben, nämlich Open Source. Die Kreativ hatte auch immer Zeit ihres Lebens Open Source gemacht und deswegen hatte ich das Vergnügen, ja, mein halbes Berufsleben Open Source machen zu dürfen. Genau, beruflich mache ich alles Mögliche, ich bin technisches Gesicht, Technical Lead, Project Lead, halte Vorträge, mache Sales-Gespräche und so weiter und so fort. Das aber soweit zu mir, muss auch reichen. Warum bin ich heute hier? Nun ja, das Ganze, warum bin ich hier, ist relativ schnell erklärt. Ich habe gleich den Elefanten im Raum schon mal da dran gemacht, der nennt sich nämlich Broadcom. Die Firma Broadcom hat es sich zur Aufgabe gestellt, alle möglichen Zukäufe zu machen und dann lustige Dinge damit zu tun. Letzte populäre Akquisition war die Firma VMware. Die meisten Leute werden VMware kennen, der Platzhirsch im Bereich Open Source. So vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, VMware, der gesamte Virtualisierungsmarkt ist relativ statisch. 90% des Marktes werden beherrscht von VMware, 10% ist der Rest, der sich durch verschiedene Projekte teilt. Aber VMware ist da, bleibt da, ist relativ statisch. Nun ja, soweit die Theorie. Die Praxis sah dann ein bisschen anders aus. VMware hat Broadcom gekauft. Broadcom hat VMware gekauft. Und was ist dann passiert? Naja, viele der Produkte wurden erstmal abgekündigt. Alle Rahmenverträge wurden gekündigt. Das gesamte Vertriebsmodell wurde umgestaltet. Und je nachdem, wen man fragt, haben sich die Preise zwischen verdoppelt und verachtfacht. Wir haben Kunden, Service Provider, langlaufende Verträge, die machen zum Beispiel Virtualisierungsmaschinen für SAP und Co. für ihre Kunden, festes Preismodell. Und da weiß ich, das ist von 18.000 mal auf 67.000 Lizenzkosten im Monat hochgegangen. Das muss man als Firma immer erstmal verknuspern. Dazu kommt natürlich das Problem, nun ja, auch in der IT und in Geschäftsführung sind sehr viele Egos unterwegs und man sollte niemals den Pissed-Off-Faktor unterschätzen. Einige Leute sind echt angepisst, wie sich Broadcom dort verhalten hat, wie die Axt im Walde, friss oder stirb. Und plötzlich ist wieder Bewegung im Markt. Ich mache quasi seit Februar nichts anderes, als mit Kunden über das Thema Virtualisierung zu sprechen. Davor war viele Jahre Ruhe. Also ab und zu kam mal ein Kunde, wollte ein bisschen Proxmox, ein bisschen OpenStack, ein bisschen OpenShift. Aber jetzt sind sie alle da, ob das Automobilhersteller sind, Telekommunikationskonzerne, Mittelstand, alle unterhalten sich über das Thema VMware. Das ist neu. Deswegen bin ich jetzt hier, um ein bisschen über das Thema Migration im Allgemeinen zu erzählen, Open Source im Speziellen und welche Alternativen es eigentlich in dem Bereich gibt. Das Thema ist grundsätzlich ein sehr schwieriges Thema. Wie ich schon sagte, VMware ist Platzmarkt. VMware ist so Anfang der 2000er angetreten, hat sich langsam zum Platzhirschen entwickelt. Das bedeutet natürlich auch, alle Geschäftsprozesse, alle Mitarbeiter, das ganze Know-how und so weiter liegt im Bereich VMware. Migration ist möglich. Ohne Frage. Ich kriege fast jeden Workload, technisch gesehen, vom VMware weg. Gar kein Problem. Es ist aber selten ein No-Brainer. Ich kann nicht erwarten, dass ich irgendein anderes Produkt nehme, was nicht VMware heißt. und es riecht und verhält sich wie VMware. Das wird nicht passieren. Es ist immer ein Migrationsaufwand vonnöten. Ob das Prozesse sind, Seitensoftware und so weiter und so fort. Erschwerend kommt natürlich hinzu, ESX ist ja in sich, wenn man die Virtualisierung betrachtet, nur ein Teil. Dazu kommt natürlich ganz viel drumherum. Backup-Lösungen, Prozesse, Ticketsysteme, die da dranhängen, Automatisierung, die da dranhängt. Es ist selten nur die Virtualisierung alleine. Eine so eine VM kriege ich mal relativ schnell auf ein anderes System geschubst. Dazu kommen natürlich dann Netzwerke, Security und so weiter und so fort. Alles das ist spätestens der Punkt, wo, naja, die Schmerzen unter Umständen beginnen können. Supportmodelle. VMware hat ein eingespieltes Supportmodell, viele Partner, man kennt sich. Dasselbe muss man natürlich für jede andere Software unter Umständen erstmal aufbauen. Oder man muss das Personal aufbauen, damit man es in-house machen kann. Ist dann schon wieder schwierig. OSS, naja, ich selber verkaufe und betreibe Open Source seit vielen, vielen Jahren. Ist eher nicht meine Meinung und Gott sei Dank ändert sich das Bild auch. Aber je nachdem, wo man hingeht, Open Source riecht immer noch ein bisschen fischig. Komisch, kommt aus diesen langhaarigen Bombenlegern. Komische Community. Gott sei Dank werden diese Vorurteile kleiner, aber es gibt sie immer noch und dagegen muss man auch immer wieder ankämpfen und zeigen, Open Source ist gekommen, um zu bleiben. Und man darf es nicht vergessen, ohne Open Source gäbe es kein Internet. Punkt. Der Großteil des Internets, das Backbone, ist Open Source. Noch eine Microsoft. Azure. Wer glaubt, dass eine Azure nur auf Hyper-V läuft, der hat den Markt, glaube ich, nicht richtig verstanden. Das ist so nicht. Auch eine Azure setzt KVM ein. Also gutes Beispiel dafür, Microsoft bezahlt uns, also erst in Ex-Creditive, jetzt NetApp, um Debian im Azure Market zu pflegen. Das tun sie nicht, weil Open Source so wenig erfolgreich ist. Das ist auch das einzige Mal, dass das überhaupt in der Kombination vorkommt. Microsoft ist mittlerweile einer der größten Open Source Contributoren weltweit. Sollte man auch nicht außer Acht lassen. Das heißt, Open Source ist definitiv aus meiner Perspektive gekommen, um zu bleiben und ist Treiber mittlerweile, auch im Technologiebereich, Innovationen und Ähnliches. Was nichts kostet, kann nichts taugen, ist nochmal dasselbe in Grün. Das sind Vorteile, gegen die man kämpfen muss. Das gilt sowohl von innerhalb des Unternehmens, der Techniker sagt, wir haben jetzt hier ein Problem, wir müssen was anders machen, als halt auch von außerhalb. Aber, gut, Migrationen sind immer auch Chancen. Alte Zöpfe kann man abschneiden. Was bedeutet, Migration gibt mir grundsätzlich immer auch die Gelegenheit, Dinge, die über Jahre gewachsen sind, wir kennen das alle, selten ist eine Infrastruktur, die man sich da hinstellt, genauso wie man sie am Papier designt hat. Dinge wachsen, werden rechts angepflanzt, links angepflanzt, dann passiert irgendwas und schon ist alles anders als zuvor. Manchmal ist es dokumentiert, manchmal auch nicht. Hängt immer vom Umfeld, wo man sich bewegt. Und deswegen ist das grundsätzlich dieses Momentum, was der Markt jetzt momentan hat, ist eine Chance. Die kann man auch wahrnehmen. Man hat Management Attention, weil wer im Management nicht mitbekommen hat, was da passiert ist, hat irgendwie so richtig seinen Job nicht gemacht. Und dieses Momentum kann man auch nutzen und sollte man unter Umständen auch nutzen. Das gilt jetzt hier also an die Techniker gerichtet. Nutzt dieses Momentum in euren Unternehmen, um zu gucken, jetzt die Chance zu nutzen, eventuell auf was anderes zu migrieren. Container first. Heutzutage bewegt sich viel in Richtung Container. Kubernetes, Docker und Co. Und das ist jetzt auch unter Umständen die Chance, das Thema Virtualisierung, insbesondere wenn die Zukunftsstrategie Containerisierung ist, einfach noch ein bisschen neu zu denken. Ich kann auch in meinem Containerisierungskontext, insbesondere Kubernetes, Virtualisierung denken. Komme ich später zu. Stichwort Kubewirt. Also ist das unter Umständen die Gelegenheit zu sagen, okay, wir betrachten Dinge einfach mal anders als vorher und ziehen sie aus dem typischen Virtualisierungskontext rein in einen Containerisierungskontext, um zukunftssicher an der Stelle zu agieren. Das kann man jetzt mögen, muss man nicht, aber wenn diese Strategie im Unternehmen vorherrscht, ist das auch eine gute Gelegenheit, den Virtualisierungsworkflow einfach nochmal zu durchdenken. In vielen Unternehmen wird es am Ende des Tages darauf hinauslaufen, dass man unter Umständen VMware nicht komplett ablösen kann. Stichwort zertifizierte Workflows. insbesondere und im speziellen SAP zum Beispiel. SAP HANA ist zertifiziert für den Nutanix, auch kein Open Source. SUSE Harvester ist zumindest halbwegs Open Source und wenn ich das richtig im Kopf habe, natürlich VMware. Das heißt, da wird der Markt natürlich schon relativ dünn, wenn ich eine HANA betreiben möchte. Eine Chance ist, eine Möglichkeit deswegen ist zu sagen, okay, ich betreibe eine Hybrid-Plattform. Das heißt, ich habe wirklich nur die Workloads, die zertifiziert werden müssen und kritisch sind auf einer VMware und mache das halt möglichst klein, sodass wir das Lizenzmodell auch möglichst klein am Ende des Tages halten und gehe dann auf eine andere Lösung. Das bedeutet, dass im Worst Case Verdopplung der Arbeit. Zwei Lösungen betreiben bedeutet immer auch mehr Aufwand. Vielleicht nicht Faktor 2, aber nichtsdestotrotz, es ist mehr Aufwand, es ist mehr Know-how nötig. Das ist natürlich die Möglichkeit, unter Umständen Abstraktionen zu machen, mit Automatisierung zum Beispiel. Dass man sagt, ich habe eine Automatisierungsschicht, Stichwort alte Zöpfe, modernisieren. Ich kann erstmal den ganzen Kram sauber durchautomatisieren, unter Umständen mit Anbindung an mein Ticketsystem, automatisierte Workflows, Jira, ServiceNow oder ähnliches. Und abstrahiere das dann weg. So dass es am Ende des Tages wirklich nur ein Konfigurationsswitch ist, laufe ich auf einer VMware oder laufe ich auf einem Proxmox, OpenStack, OpenShift, whatever. Oder sogar Hybrid Cloud, also Public Clouds. Ist zwar in Deutschland jetzt noch nicht ganz so relevant, wir sind Deutsche, Europäer, wir sind da immer noch ein bisschen reserviert gegenüber den Public Clouds. Aber nichtsdestotrotz, viele Bestrebungen in die Richtung gibt es nun mal. Und da man aber nicht alle Workflows in die Public Cloud verlegen will, möchte, darf, will man natürlich schon Hybrid-Ansätze haben. Und das ist der Punkt, wo man multiple Aufwände unter Umständen hat. Ich kann jetzt ein Softwareprodukt einkaufen, was das macht, oder ich kann zum Beispiel eine Automatisierungsschicht drüber setzen. Stichwort Ansible, Terraform, Pulumi. Da gibt es viele, viele Softwarelösungen am Markt, mit denen man solche Sachen auch abstrahieren und abbilden kann. Ja, nichtsdestotrotz, Migration, egal wie viel Zeitdruck man jetzt hat, wie viel Gelddruck man jetzt hat, es sollte man immer überlegt machen. Ich bin der Erste, der Open Source verkaufen möchte und auch beim Unternehmen einführen möchte, aber es macht keinen Sinn, einfach ad hoc, übers Knie gebrochen, irgendwelche Migrationen zu starten. Man sollte sich immer sauber überlegen, was will ich da eigentlich machen, was ist meine Problemstellung, wo will ich hin und das Ganze dann auch sauber planen. Das fängt damit an, dass ich mir überhaupt meine Workloads Gedanken machen muss, geht darüber hin, Test, da bin ich wieder. Geht darüber weiter, mit was will ich eigentlich einsetzen? Open Source ist ein Dschungel, sage ich immer ganz gerne. Es gibt für jedes Problem mindestens 13 Lösungen, vielleicht 14, vielleicht 15. Es ist schwierig, dort richtige zu finden. Da sollte man sich sauber Gedanken machen. Wenn man das Wissen nicht hat, ist zumindest das der Punkt, wenn nicht die Umsetzung auch, wo man sich da umständlich Hilfe holen sollte von jemandem, der sich im Dschungel auskennt. Oder zumindest eine saubere Quantifizierungsmatrix machen, was sind meine Probleme, wo will ich hin, welche Lösung kann mir dabei helfen, Supportmodelle und so weiter und so fort. Zeit ist auch ein signifikanter Faktor. Für ein mittelständisches Unternehmen würde ich für eine vernünftige Migrationsfahrt von der ersten Planung bis alle dedizierten, dafür gedachten Workflows sind umgezogen, Minimum von 2 Jahren rechnen. Klingt viel, ist aber sinnig, weil ich muss Know-how aufbauen, ich muss Support, ich muss Dokumentation haben, ich muss wissen, dass es funktioniert. Das muss ja auch erstmal getestet werden. Workloads müssen getestet werden, Lastbetrachtungen, Ausfallbetrachtungen. Wenn es des Unternehmens kritisch ist, dann muss es auch sauber testen. Das gehört natürlich alles mit dazu. Wir haben eine Vielzahl von Kunden, die jetzt gesagt haben, okay, wir verlängern jetzt nochmal für 3 Jahre, ein letztes Mal, aber es ist das letzte Mal. Wir fangen jetzt an mit den Planungen und den Konzepten, damit wir in 3 Jahren sauber auch soweit sind. Weil in 2 Jahren ist es zu spät. Das geht schief. Wie ich schon sagte, nicht jeder Workload muss sofort migriert werden. Nehmt euch Zeit. Guckt, dass ihr mit den einfachen Dingen anfangt und euch zu den komplexen Dingen hocharbeitet. Dass ihr, wenn ihr bei den komplexen, unternehmenskritischen Anwendungen angekommen seid, die Confidence, also das Selbstvertrauen habe, zu wissen, wie die Lösung funktioniert, wie kann ich Entstörungen vornehmen, wie kann ich HA testen, wie funktioniert mein HA. Es bringt euch nichts, wenn ihr jetzt umstellt und nachts im Zweifel fällt das System aus. Ups, fällt das System aus und keiner ist in der Lage, das Ganze zu debuggen. Ein ganz elementarer Punkt. Das Knowledge sollte im Unternehmen vorhanden sein oder ihr solltet den Zugriff haben auf Knowledge, was euch dann weiterhelfen kann. So, soweit zu den allgemeinen Betrachtungen. Ich meine, ich brauche es hier wahrscheinlich nicht unbedingt zu erzählen, ich tue es trotzdem. Warum machen wir eigentlich Open Source? Nun ja, ich bin Überzeugungstäter. Ich mache das wieder seit vielen, vielen Jahren, beruflich und privat. Gibt viele Gründe für Open Source. Klassisches Beispiel, jetzt gerade in diesem Broadcom-Kontext, ist einfach der Vendor-Login. Ich muss mich nicht einsperren lassen von irgendeinem Unternehmen, was mir dann die Preise vorgeben kann. Oder sagen kann, hey, das Produkt gefällt mir nicht mehr, bringt mir nicht genug Gewinn. Das ist der Punkt, wo Open Source natürlich hilft. Klar, ich sollte mich nicht auf jedes Open Source Projekt einfach stürzen, nur weil es da irgendwo auf GitHub rumliegt. Das kann genauso schief gehen. Aber es gibt mehr als genug etablierte Open Source, die in großen Unternehmen eingesetzt wird, die man guten Gewissens nehmen kann, für die man auch kommerziellen Support bekommt, wenn man es braucht. Und das sind Projekte, wo ich sage, go ahead, mach das. Kosteneffizienz. Open Source ist nicht kostenlos. Klar, der Quellcode ist kostenlos. Ich kann die Binaries runterladen, gar kein Problem. Aber auch dann muss ich die Software einführen. Das braucht Zeit, Know-how, Manpower. Das kostet alles Geld. Ich kann mir auch da wieder viel einkaufen, aber auch eingekaufte Dinge gibt es nicht umsonst. Ich empfehle, gerade auch in diesem VMware-Broadcom-Konstrukt, eine vernünftige Kostenbetrachtung zu machen. Also auch gerade das Personal und die Zeitaufwand nicht komplett außer Acht zu lassen. Es kann gut sein, dass am Ende von so einer Analyse rauskommt, ja, wir zahlen jetzt viermal mehr für die Lizenzen, aber bis wir alles umgesetzt hätten auf einen anderen Workflow, sind wir viel teurer. Das muss man sauber und vorsichtig betrachten. Wenn man natürlich auf der Mission ist, zu sagen, okay, wir wollen diesen Vendor-Login raushaben. Gut, dann kostet es halt. Aber je nachdem, wo man im Unternehmen unterwegs ist, sollte man diese Dinge auch nicht außer Beacht lassen. Sonst muss man sich ein Jahr später rechtfertigen, warum es doch Geld gekostet hat, weil Open Source ist doch kostenlos. Ist es leider nicht. Die Kosten liegen halt an anderer Stelle. Transparenz und Security. Quelloffene Software ist, wie der Name schon sagt, quelloffen. Das heißt, ich bin in der Lage, entweder selbst oder durch einen Dritten eine Analyse von Quellcode und Lösungen vornehmen zu lassen. Eine Closed-Source-Software ist eine Wundertüte. Ich weiß nicht, ohne jetzt hier Verschwörungstheoretiker zu spielen, aber es ist ja in der Praxis auch schon vorgekommen, gibt es zum Beispiel Backdoors durch Dienste. Die Amerikaner haben sich da ja auch ein paar Mal hervorgetan, bis hin zu Cisco, wo sie dann die Hardware selber angepackt haben. Das ist natürlich eine Möglichkeit, wo ich sage, okay, Open Source kann mir dabei helfen. Auch das ist kein No-Brainer, sondern eine Analyse entsteht nicht von alleine. Und nicht nur, weil der Quellcode auf GitHub liegt, bedeutet das zwingend, dass auch nichts drin ist. Aber ich habe die Möglichkeit und die habe ich in vielerlei Hinsicht in Closed Source nicht. OSS, Open Source hat das Internet gemacht. Müssen wir auch so sagen, wie es ist. Ohne Open Source gäbe es das Internet in seiner heutigen Form nicht. Ob das jetzt 1984 die erste E-Mail, 84 in Karlsruhe, die erste E-Mail war, das ist alles von da an Open Source gewesen. Richard Stallman, Emacs und Co., das ist Open Source, hat das Internet mit aufgebaut. Der Windows TCP-IP-Stack, der hat nicht Microsoft gemacht, der kommt von BSD. Und so weiter und so weiter und so weiter. Das zieht sich durch das gesamte Internet. Die Root-Bind-Server, Root-DNS-Server, Open Source und so weiter. Also, was Stabilität angeht und Zuverlässigkeit, behaupte ich mal, steht Open Source kommerzieller Software in nichts nach oder liegt sogar besser. Und am Ende des Tages, es ist eine Überzeugungstat. Für mich ist Open Source dasselbe wie freie Sprache, keine Zensur. Ich bin in der Lage, Dinge zu verändern, zu modifizieren, wie ich sie möchte. Das kann ich bei Closed Source nicht. Fehlt mir ein Feature, kann ich es programmieren oder kann ich jemanden beauftragen, der es einbaut. Wenn Cisco oder VMware was für mich nicht einbauen will, es gibt keine Schnittstelle, habe ich Pech gehabt. Punkt. Das ist für mich also auch eine Verantwortungsfrage. Open Source hinterlässt auch zukünftigen Generationen Dinge, auf denen sie aufbauen können. Closed Source Firmen kommen, gehen, verschwinden. Bei Open Source habe ich immer die Möglichkeit, selber auch einzugreifen. Das habe ich einfach nicht. Wenn Broadcom jetzt VMware dicht macht, was sie jetzt auch erstmal nicht tun werden, dann würde ich einfach dastehen und sagen, ja, okay. Mit Open Source kann ich es forken, ich kann es selber machen. Und das ist aus meiner Perspektive ein Vorteil, der nicht außer Acht zu lassen ist. Gut, kommen wir zu dem, was ich versprochen habe. Kurzer Abriss über das Thema Open Source Alternativen. Wie ich schon sagte, Open Source ist ein Zoo. Das ist bei weitem keine vollständige Liste. Und nicht jede von diesen Applikationen ist für jeden Use Case geeignet. Wenn ich professionell so herangehe, fange ich immer mit so einer Analyse an. Wir machen einen Workshop, unterhalten uns mal über Workloads, Ziele, was will man eigentlich erreichen, wie sehen Zahlenwerke aus. Und dann kann man sich iterativ daran tasten, was ist eigentlich die richtige Lösung. Ich würde niemals sagen, Proxmox, egal wie ich es mag, ist pauschal immer die beste Lösung. Dem ist so nicht. Dasselbe gilt für OpenStack, OpenShift und Co. Jede dieser Lösungen hat eine Daseinsberechtigung und ist für bestimmte Use Cases der beste Partner. Aber es gibt nicht den pauschalen Partner. Und wie ich bereits gesagt habe, niemals vergessen, wenn nicht VMware dran steht, ist es auch nicht VMware. Dann verhält es sich anders, grundlegende Konzepte sind anders, ich muss anders denken. Es gibt kein Replacement, keine dieser Lösungen ist wie VMware. Jeder hat ihre Unterschiede, Herangehensweisen und so weiter und so fort. Damit muss man sich einfach arrangieren an der Stelle. Fangen wir mal mit dem aktuellen Platzhirsch an. 8 von 10 Anfragen, die ich bekomme, im Moment sind im Schnitt zum Thema Proxmox. Proxmox ist eine kleine Wiener Firma, 50, 60 Leute, wenn ich das richtig im Kopf habe, ohne mich darauf bitte festzunageln. Und ist ein Projekt, was auch schon einige Jahre alt ist. Ich glaube, ich habe selber angefangen, Proxmox 2007 ungefähr einzusetzen, auch bei Kunden. Ist vom Frontend her Perl. Ich bin alter Mann, ich mag das. Das gilt natürlich nicht für jeden. Aber neuere Komponenten kommen in Rust dazu, was ja grundsätzlich, würde ich jetzt mal sagen, der neue heiße Scheiß ist, was Security angeht. Ist daher auch gut. Das heißt, man hat dort die Zeichen der Zeit erkannt. Da oben drauf liegt sowieso JavaScript und so weiter. Ist wie fast alle Lösungen rund um Linux KVM gebastelt. Linux Kernel Virtual Machine ist quasi der de facto Standard, wenn es um Virtualisierung unter Linux geht. Von Xen abgesehen gibt es eigentlich keinen überlebenden alternativen Hypervisor mehr. Egal, über was wir sprechen, OpenStack, OpenShift, Apache Cloud Stack und so weiter und so fort, am Ende des Tages, wenn es Linux ist, ist es mit fast 100%iger Sicherheit KVM. KVM ist angetreten 2005, 2004 in dem Dreh rum, muss das gewesen sein. Hat man angefangen als QEMU-Fork, wurde dann halt, ist ein abgebasteltes QEMU, was in den Kernel quasi reingeprügelt wurde. Ist rockstable. Kann man einfach sagen, wie es ist. KVM ist extrem stabil. Alle Lösungen rundherum sind im Prinzip Orchestrierung, kümmern sich um den ganzen anderen Kram, Migration, Live-Migration vom einen auf den anderen Host, Dumpen von VMs, Starten von Containern, also alles ganze Management drumherum. Aber wenn es einmal läuft, ist es KVM und da kann man sich auch drauf verlassen. Google Cloud arbeitet komplett auf KVM. Amazon, AWS arbeitet fast komplett auf KVM, wenn es gerade spezifische VMware, SAP-Geschichten oder ähnliches sind. Klar, es gibt nämlich auch mal Bestrebungen, auch KVM zu ersetzen durch was Leichteres, Microkernels oder Ähnliches, wie Xen zum Beispiel, aber faktisch der Platzhirsch im Open-Source-Bereich ist einfach KVM. Genau, Proxmox unterstützt auch LXC, kann man eigentlich auch schon wieder vergessen. War mal ein ganz netter Ansatz, ist eine Containerlösung, ähnlich wie Docker, aber es ist eben nicht Docker und Docker hat sich halt, also das Docker-Format, weil auch Docker ist heutzutage nicht mehr alleine, da gibt es noch Podman. Egal, Containerisierung, LXC ist es jedenfalls nicht. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Unterstützt grundsätzlich aber auch. Das heißt, wenn man leichtgewichtige Container auf Linux-Basis betreiben will, ist auch dort LXC mit enthalten. Multi-Master-Cluster-fähig. Das geht nicht in jede Skalierung. Ich behaupte mal, Cluster über 60 Knoten würde ich nicht aufbauen. Liegt ein bisschen in den zugrunde liegenden Technologien. Da liegt ein verteiltes Dateisystem unten drunter, das Proxmox selbst geschrieben hat mit CoroSync. Und CoroSync ist einfach nicht dazu gedacht, große Cluster zu bauen. Das ist super, wenn ich so 2, 3 Pacemaker-Systeme habe, aber CoroSync ist halt nicht dazu gedacht, große Systeme aufzubauen, weil es einfach auch alle Daten multipliziert und so weiter und so fort. Ja, bitte. Hängt immer von verschiedenen Dingen ab. Latenz ist ein großes Ding. Wie viele Nachrichten laufen in den Cluster? Ich kann wahrscheinlich ohne große Probleme eine 3-stellige Anzahl Knoten da reinhängen, wenn auf dem Cluster managementtechnisch nichts passiert. Wenn aber viele VMs hin und her geschoben werden, gestartet werden und so weiter. Alles diese Dinge, die, das Nachrichtenlayer groß betreffen, wird schwierig. Bringt auch mit eins der großen Mankos, die Proxmox hat. Ich mag Proxmox unheimlich gerne, aber es gibt kein Management-Frontend, was in der Lage ist, ähnlich wie bei VMware, mehrere Cluster über ein Frontend zu managen. Das gibt es nicht. Stand jetzt. Ist immer noch auf der Roadmap. Vielleicht kann der Talk um 13 Uhr was dazu sagen, wann das kommen soll. Aber Stand jetzt ist es halt faktisch nicht da. Auf der Gegenseite Automatisierung. Ich kann ohne Probleme viele Cluster über Automatisierung managen. Das ist gar kein Problem. Ob das jetzt Pulumi, Terraform, Ansible ist, um die großen Kandidaten zu nennen. Ich habe eine REST-API und kann damit auch mehrere Proxmox-Cluster managen. Das ist gar kein Problem, aber es gibt kein gemeinsames Web-Frontend. Was Proxmox Build auch nicht kann, ist DRS, also automatische Lastverteilung. Eins der Features von VMware. Es gibt Open-Source-Projekte, die versuchen die beheben dieses Problem, indem sie einen eigenen Load-Manager drüber setzen. Eins von denen ist ProxLB. Florian, wo sitzt du eigentlich? Ah, da oben. Das ist von dem Kollegen Florian. Relativ neues Projekt, hat aber schon recht viel Attention erzielt, was zum Beispiel versucht, dieses DRS-Problem einfach zu umgehen, indem es auf Basis der API DRS implementiert und dann dort über verschiedene Algorithmen und Open Source. Ich kann auch selber hingehen und quasi einen Algorithmus anpassen, der es implementiert. Warum? Es ist nicht perfekt. ja, es ist so. Genau, das KVM könnte es, Linux könnte es. Aber am Ende des Tages ist Open Source. Patches werden wahrscheinlich auch gerne gesehen. Proxmox, um es nochmal grundsätzlich einzuordnen, halte ich für eine hervorragende Lösung für den kleinen bis mittleren Mittelstand. Je nachdem, auch größere Umgebungen, hängt immer sehr davon ab. Ich habe einen großen Kunden, Retailer, die haben so Märkte und die setzen quasi in jeden dieser Märkte so ein Cluster rein. Das ist wieder völlig legitim. Wenn ich jetzt aber wie eine 1&1 zum Beispiel hingehen will und meine Ordnungsplattform mit vielen 100 Hardware-Knoten darauf umstellen will, muss ich sagen, Proxmox ist es nicht. Also da muss man einfach gucken. Auch da gilt wieder, guckt euch die Workloads genau an, wo wollen wir hin, was wollen wir erzielen und dann kann man gucken, was ist eigentlich das richtige Tool dazu. Anderes Beispiel aus der komplett anderen Richtung. Proxmox klein, leichtgewichtig, nett. OpenStack groß, fett, kompliziert. OpenStack ist quasi die Lösung, wenn ich große, komplizierte Dinge mit einem hohen Anpassungsbedarf machen möchte. Eine Telekom setzt in ihren Open-Source-basierten Clouds OpenStack ein. Eine 1&1 setzt in IONOS OpenStack ein. Banken, Versicherungen, andere Provider. Wenn es groß und kompliziert wird, 3-stellige, 4-stellige Anzahl Knoten, Billing, hochkomplexe Automatisierungsprozesse mit Shopping und so weiter hinten dran, dann kommt oft OpenStack zum Einsatz. Ich sage einfach mal Vorsicht vor OpenStack. Nicht, dass es ein schlechtes Produkt wäre, ganz im Gegenteil. Aber es ist extrem flexibel und auch extrem kompliziert. Ich würde kein OpenStack im Unternehmen einführen, wenn ich nicht 3 bis 5 Leute hätte, die sich nur um OpenStack kümmern könnten. Die brauche ich einfach. Das ist kein Selbstläufer. Gerade Upgrades in OpenStack sind so schmerzhaft, dass man sich hingesetzt hat, diese virtualisiert hat, damit es einfacher wird. Und es ist ein Zoo von Diensten. Da muss man einfach ein gewisses Grundwissen haben, um das Ganze auch einzusetzen und betreiben zu können. Wie gesagt, tolle Lösung. Für viele meiner Kunden auch eine gute Lösung, die sie auch einsetzen, auch sehr zufrieden einsetzen, aber man sollte es nie auf die leichte Schulter nehmen. Es ist schlichtweg nicht der Mercedes, sondern würde ich eher sagen, die Lastenmaschine unter den Virtualisierungssystemen und ist auch genauso kompliziert zu fahren wie ein LKW mit 25 Gängen. Also nett. Großer Vorteil von OpenStack ist, dass es mehrere Hypervisor unterstützen kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine VMware, ich kann Xen, ich kann ein KVM, ich kann aber auch Public Clouds in meine OpenStack mit einbinden. Was grundsätzlich ein großer Vorteil sein kann, auch was Migration und Ähnliches angeht. Live-Migration geht naturgegebenermaßen natürlich nur innerhalb einer Technologie. Das heißt, ich kann eine Migration im laufenden Betrieb, ohne die vorher mal runterzufahren, natürlich nur machen, wenn es KVM zu KVM, Xen zu Xen und so weiter und so fort ist. Alles andere wäre technisch ein bitteres Wunder. Das soweit zum Thema OpenStack. Wie gesagt, coole Lösung, kann viel, extrem viel, aber Vorsicht davor. Sehr komplex. Bitte nicht ohne Partner, wenn man damit anfängt. Wenn man in der Architektur- und Designphase grundlegende Fehler macht, reißt man das Ding nach 2 Jahren wieder ab. Das ist einfach so. Proxmox ist da deutlich, unkomplizierter. Auch da kann man gute Fehler machen, aber das ist auch das Abreißen nicht so teuer. Aber wenn ich schon 2 Mannjahre investiert habe und es dann wieder neu machen darf, wäre schade drum. Gibt genug Leute, ob das Mirantis aus Frankreich ist, ob das wir sind oder auch jemand völlig anderes, gibt genug Dienstleister rund um OpenStack. Benutzt sie. Oder habt Personal, was sich damit auskennt. Wie ich bereits gesagt habe, komplett anderer Ansatz. Ich muss VMs nicht klassisch als VM betrachten, sondern ich kann auch den Containeransatz gehen. Das heißt, ich kann meine VM betrachten wie ein Containerobjekt. Stichwort insbesondere und im Speziellen Kubernetes. Kubernetes implementiert, gibt ein Plugin für Kubernetes, nennt sich KubeVirt. Kube-Virtualisierung. KVM-basiert und ermöglicht es mir, ein Virtualisierungsobjekt, also eine VM, genauso zu betrachten wie ein Kubernetes-Objekt. Das heißt, mit allem drum und dran. Ich kann es patchen, ich kann es modifizieren und dann passieren halt Dinge auf der VM-Ebene. Muss man mögen, ist ein komplett anderer Ansatz. Wenn man sich aber in den Bereich Kubernetes sehr stark bewegt, kann es Sinn ergeben, dass man die Workloads, die man noch hat, Datenbanken oder Ähnliches zum Beispiel, die noch virtualisiert sind, aus Performancegründen, Hochverfügbarkeitsgründen oder was auch immer, direkt in Kubernetes abbildet. Dann habe ich nämlich alles in einem Guss und kann alles mit Terraform, Ansible oder was auch immer managen und habe ein API, Kubernetes, was mir meine Virtualisierung steuert. Ist durchaus ein Ding, was man überlegen sollte. Red Hat zum Beispiel mit seinem Virtualization Server, früher basierend auf OVirt, war eine gute Lösung, recht performant, recht skalierbar, hat das komplett abgekündigt und ist mit dem Virtualization Server auf OpenShift unterwegs. Und macht es komplett so. Das heißt, wenn ich bei Red Hat Virtualisierung einkaufe, ist es OpenShift. Also Kubernetes. Ist natürlich relativ neu, aber ich behaupte mal, wenn eine SUSE Harvester oder ein Red Hat Virtualization Server darauf das einsetzen, ist die Stabilität sehr gut. Ich habe bisher auch nichts Gegenteiliges gehört oder erfahren im praktischen Umfeld. Wie gesagt, ist ein Ansatz, den man mögen muss. Ich persönlich bin ein alter Mann, habe ich schon mal gesagt, ist nicht so meins. Nichtsdestotrotz machen wir auch das, machen unsere Kunden auch das und ist also auch durchaus ein valider Ansatz, mit dem man nur nachdenken sollte, um auch natürlich die Komplexität zu senken. Kubernetes in sich ist ja schon eine ziemlich hohe Komplexität. Wenn ich es im Einsatz habe und auch viel darauf machen möchte, macht es vielleicht Sinn, meine Gesamtkomplexität zu senken, indem ich auch die Virtualisierung genauso betrachte. Sollte man sich unter Umständen überlegen. Wenn man natürlich typische Silo-Bildung hat, hier sind die Virtualisierer, hier sind die Containerisierer, da ist die Storage-Abteilung in der Mitte, jede ist sich nicht grün, kann das schwierig werden, aber je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist, kann das auch ganz gut funktionieren. Einen der Exoten, Apache Cloud Stack. Hört man in Deutschland tatsächlich nicht so oft. Eins von diesen vielen Apache-Projekten. Man glaubt gar nicht, wie viele Projekte es gibt, wo Apache vorsteht. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht mal nachgesehen hat. Und was für obskure Dinge es dort gibt. CloudStack ist ein Java-basiertes Management-Tool für Virtualisierung. Unterstützt auch ähnlich wie OpenStack verschiedene Hypervisor, KVM, Xen, VMware namentlich, um ein paar zu nennen. Und kann genauso das Management von solchen Knoten übernehmen. Das ist, Proxmox, hatte ich gesagt, ist sehr latenzempfindlich. Das heißt, ich kann Proxmox nicht über Rechenzentrengrenzen betreiben, wo ich eine Latenz habe, die höher ist als eine typische Glasfaserleitung. Ab 30, 35 Millisekunden bricht mir das Ding auseinander. Apache CloudStack arbeitet komplett anders, ist deutlich asynchroner und kann deswegen auch so von den Strukturen her ohne Probleme Clouds abbilden, die über Warngrenzen liegen, die nicht so schnell angebunden sind, VPN-Grenzen und Ähnliches. Ist ein netter Vorteil, den es schlichtweg hat gegenüber Proxmox. Ist deswegen unter Umständen, je nach Setup, Blick wert. Wie gesagt, ist keine nicht so verbreitete Lösung. Heißt natürlich auch im Umkehrschluss, ich finde nicht so viele Dienstleister, die einem dabei helfen, das Ganze zu supporten. Es gibt sie aber. Es gibt auch dort kommerzielle Dienstleister, 24/7, alles kein Problem. Wir helfen da grundsätzlich auch. Aber ist natürlich was man im Hinterkopf behalten sollte. Es ist nicht kein Platzhirsch, ist keine der Top-Lösungen, hat aber eine Menge netter Features und sollte, je nachdem, was man machen möchte, auch durchaus mal in Betracht gezogen werden. Wie ich bereits sagte, Open Source ist ein Zoo. Es gibt viele Dinge, die ich nicht erwähnt habe. XCPNG, Xen. Xen habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten in den letzten Jahren. Xen, Microkernel-basierte Architektur. Aus sicherheitsbetrachtungstechnischen Gründen, mal grundsätzlich vom Design her gesprochen, hat es einige Vorteile gegenüber KVM. Praktisch ist zum Beispiel XCPNG noch auf dem 4.x-Kernel, der jetzt im Dezember aus dem LTS rausläuft. Das gibt eine gewisse Skepsis. Ohne da jetzt im Detail drin zu sein oder irgendwas sagen zu wollen, wenn ich sehe, dass eine Lösung mit einem Kernel rauskommt, der 7 Jahre alt ist und jetzt auch zum LTS-Support rausläuft, klingelt bei mir persönlich die Alarmglocken. Mal gucken, was wir machen. Im Dezember werden wir es wissen, hoffentlich. Nichtsdestotrotz, Xen ist eine gute Lösung, gerade was Security angeht. Ich kann es auch kommerziell einkaufen, Citrix Xen-Server natürlich. Aber seit Citrix Xen, die Firma hinter Xen gekauft hat, ist da deutlich an Momentum verloren gegangen, was sehr schade ist. Ist ein eigentlich sehr cooles Produkt gewesen. Gibt es aber grundsätzlich noch, ist auch immer noch Open Source, die zugrunde liegende Technologie. Beehive. Auch BSDs können virtualisieren. Der Florian kann bei Bedarf mehr dazu erzählen. Das ist unser BSD-Spezi im Unternehmen. Auch da gibt es Frontends. Da kann ich nur persönlich überhaupt gar keine Aussage zu treffen über Zuverlässigkeit, Stabilität, Performance oder Ähnliches. Bin ich nicht in der Lage, irgendwas dazu zu sagen. Aber der Form halber wollte ich es hier auch mal erwähnen. Last but not least, und da kommen noch viele andere hinterher, die ich jetzt nicht erwähnt habe, Ovirt. Ovirt ist die ehemalige Grundlage zum Red Hat Virtualization Server. Java-basiert, sehr scalable, ein bisschen sperrig manchmal, aber grundsätzlich auch eine sehr gute Lösung. Hat jetzt auch wieder mehr Momentum bekommen. Nachdem Red Hat da raus ist, hat das Momentum in dem Open-Source-Projekt ein bisschen nachgelassen. Jetzt ist wieder vermerkt zu erkennen, oh, guck mal, die Leute kommen zurück, weil VMware, naja, VMware ist, Broadcom ist. Und man merkt in einem Open-Source-Projekt deutlich mehr Momentum als vorher. Das heißt, eventuell in einem Jahr kann ich sagen, hey, guck mal, das ist ein wirklich gut lebendes Open-Source-Projekt mit vielen neuen Features. Da tut sich wieder richtig viel dran. Die ganzen Dienste sind drauf aufgesprungen. Aber jetzt, im Monat 4 oder 5 nach der Übernahme, ist das noch ein bisschen schlecht zu sagen. Aber die Zeichen stehen auf, das Projekt erholt sich wieder. Wie gesagt, war früher die Basis Red Hat Virtualization Server. Bedeutet vom Grundsatz her, es ist performant und stabil genug, dass eine Red Hat Geschäft draufsetzt. Und man kann über Red Hat/IBM sagen, was man möchte. Wenn sie das Projekt kommerziell verkaufen und bewerben, kann ich davon ausgehen, dass es stabil und performant genug für den Enterprise-Bereich ist. Das ist alles, was ich aus über 20 Jahren Berufserfahrung sagen kann. Da kann man sich eigentlich drauf verlassen. die fehlenden Teile. Wie ich bereits gesagt habe, Open Source kann ich alles und VMware ist ein Ökosystem. Es gibt Dinge, die sind wenig bis gar nicht abgedeckt durch Open Source. Ganz an vorderster Front ist VDI auf Windows-Basis. Linux gar kein Thema, aber Linux Desktop, dieses Jahr ist das Jahr des Linux Desktops, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Immer schwierig. Windows, es gibt meines Wissens nach keine reine Open Source Windows VDI-Lösung, die irgendwas taugt. Es gibt ein, zwei Projekte, die vor sich hin kräuchen und fleuchen, aber es ist mir auch mit mühsamer Recherche nicht gelungen, eine funktionierende VDI-Lösung zu finden. Insbesondere keine, für die es vernünftigen kommerziellen Support gibt. Und spätestens für deine Desktops möchte man dann doch noch mal ein bisschen Support haben da hinten dran. Ist ein Manko. VDI, klar, ich kann natürlich, was ich machen kann, ist Citrix einsetzen, aber alles darüber hinaus, auf reiner Open-Source-Basis, muss ich bei VDI sagen, leider nein. Enterprise Backup, da gibt es Licht am Horizont. Als ich angefangen habe, war der Punkt noch komplett leer, als gibt es nicht. Mittlerweile hat die Firma Veeam angekündigt, dass sie Proxmox supporten wird. Rubrik hat angekündigt, dass sie Proxmox supporten wird. Wir selber mit NetApp supporten Backup auf Kubernetes-Basis für NetApp-Storage und Bakula supportet offiziell libvirt und Proxmox. Das heißt, auch da passiert extrem viel in diesem Jahr. Spätestens nächstes Jahr gehe ich davon aus, dass wir mindestens eine Handvoll Backup-Lösungen präsentieren können, die Enterprise-tauglich sind, also was man so als Enterprise bezeichnet. Insofern, Bakula sitzt, glaube ich, auch hinten, die können sicherlich auch noch was dazu sagen. Warum? OpenStack ist ziemlich gut von vielen Lösungen abgedeckt. Ja. Das würde ich nicht so sagen. Eine enterprisefähige Lösung bedeutet für mich zwei Dinge. A, sie hat einen sehr breiten Scope. Ich habe eine Backup-Lösung, um mein Unternehmen zu sichern, nicht um meinen Proxmox zu sichern. Proxmox Backup-Server ist eine hervorragende Lösung, wenn ich Proxmox sichern will. Spätestens beim File-Support, agent-basierten Sicherung von Windows oder ähnlichen Spielereien, ist das Spiel schon wieder rum. Ja, wie gesagt, für Proxmox top, sehr performant, extrem schnell, wirklich angenehme Lösung, aber das ist für mich nicht enterprisefähig. Dazu kommt noch, die Firma Proxmox hat das spezielle Problem, sie bietet keinen 24/7-Support selbst an. Das heißt, ich muss immer auf Partner und da ist aufgrund der Neuheit von Proxmox Backup-Server, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber wie gesagt, wenn ich eine Backup-Lösung einsetze, möchte ich eine Backup-Lösung für alles haben. Das bedeutet für mich mit Enterprise. Und da ist Proxmox Backup Server einfach noch nicht die Lösung. Das kann natürlich sein, aber es gibt Stand heute keine Agents für Betriebssysteme und Ähnliches. Und das spätestens disqualifiziert sie in meinen Augen. Conclusion. Ich liege vorhin in der Zeit. Es gibt ein Leben nach VMware. Es gibt Lösungen außerhalb von VMware für Virtualisierung. Vielleicht nicht für jeden Workload, nicht vielleicht für jeden Anwendungsfall, aber grundsätzlich gesprochen kann ich mit Open Source technisch gesehen von Zertifizierungen und Workflows und ähnlichen Spielereien abgesehen alles machen, was ich mit VMware auch machen kann. Es wird kein 1:1 Replacement geben. Ich kann nicht sagen, heute mache ich VMware aus, morgen mache ich was anderes an, drücke nur den Migrationsbutton und es funktioniert alles. Das wird nicht funktionieren. Sorry. Tut mir sehr leid. Migrationen sind schmerzhaft, immer. Da hilft Planung. Vernünftige Planung wird einem viele von den Schmerzen in der Praxis nehmen können. Jedenfalls einen guten Partner an die Hand holen, der weiß, was er tut, zumindest für die Designphase. Eine gute Design- und Architekturphase erspart einem unheimlich viel Schmerzen später. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Unternehmen gekommen bin, wo irgendwas steht, es hat mal irgendein Student aufgebaut, jetzt ist da eine produktive Lösung drauf, es funktioniert nicht mehr. Bitte nicht machen, bitte, bitte, bitte. Ich meine, ich verdiene gerne Geld, ohne Frage, ich repariere das auch wieder, oder wir reparieren das, aber Spaß ist anders. Es ist viel cooler, eine schöne Lösung, gut designt aufzubauen, wo man am Ende des Tages sagen kann, jupp, das haben wir gemacht, das funktioniert und das ist zukunftssicher. Und nehmt euch die Zeit. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr 1000 VMs in 2 Tagen migriert. Das wird nicht funktionieren. Das Management kann das vielleicht erwarten und hoffen, aber es ist keine realistische Erwartungshaltung. So, damit möchte ich pünktlich nach 45 Minuten schließen. Ich hoffe, es hat ein bisschen weitergeholfen, ein paar Einblicke in den Bereich zu bekommen. Und wer mich erreichen will, da sind meine Kontaktdaten. Vom Mora@dbn.org tut es genauso. Wer jetzt nicht über mein Unternehmen gehen möchte, will, dass ich arbeite. Ich bin zu finden im Internet, das sollte kein Problem sein. Fragen?
Dann schauen wir doch mal. Ich komme gerade mit dem Mikrofon hoch. Ansonsten erstmal auch von meiner Seite danke für den Vortrag. Und
sehr gerne.
Tja, dann schauen wir mal.
Mikrofon.
Hallo, 1, 2, 3. Ja, Virtualisierungssysteme und NetApp. Da haben wir ja gerade einen, den wir fragen können.
Gerne immer. Also sowohl Virtualisierung, also die Frage war Virtualisierungssystem und NetApp. Es ist Linux. So, wer hat zu guten Teilen den NFS-Treiber mitgeschrieben oder mitdesignt? Das ist unter anderem auch die Firma NetApp gewesen. Das heißt, grundsätzlich habe ich sowohl mit Fibre-Channel als halt auch NVMe over Ethernet, als halt auch NFS, was grundsätzlich von der Komplexität her das Protokoll ist, was ich bevorzuge, mehrere Möglichkeiten, Virtualisierungssysteme mit NetApp anzubinden, ist extrem performant. Mit NetApp Linux NFS ist eine Kombination, die normalerweise immer den I.O. vom Storage saturieren kann und extrem performant ist. Mit Technologien wie NConnect im Linux-Bereich für Parallelisierung von Verbindungen und Ähnlichem sind wir da sehr, sehr performant unterwegs. Und auch wenn es Fibre-Channel sein soll, kein Problem, es ist ein Linux. Am Ende des Tages läuft ein Linux unten drunter. Und wenn etwas funktioniert, ist es normalerweise Linux und NetApp.
Du hattest bei einigen der Lösungen dabei geschrieben, die verschiedene Backends quasi unterstützen, dass sie keine Live-Migration zwischen den Backends unterstützen. Gibt es denn welche, die nicht Live-Migration zwischen den Backends unterstützen?
Nicht Live-Migration ist mit diesen Tools für gewöhnlich kein Problem. Das bedeutet vor allem dumpen, händisch rüberziehen, eventuell auf den anderen Storage, gegebenenfalls das drunterliegende Containerformat ändern, weil ja nicht jeder KuCrowd2 zum Beispiel unterstützt. Mit VMDK hätte man da schon grundsätzlich ein etwas leichteres Ding, aber das ist halt immer mit Downtimes verbunden. Also das sind eine der Stärken, die grundsätzlich diese Lösungen haben, dass sie das halt können, aber es ist halt je nach Hypervisor durchaus mit ordentlich Zeitaufwand verbunden.
Ja, von mir noch eine kleine Ergänzung. Also XCPNG und XOA hast du ja so ein bisschen ausgegrenzt quasi bei deiner Betrachtung, unter anderem wegen der Kernel-Geschichte. 2025 wollen die tatsächlich mit dem Linux 6.6 LTS-Kernel rauskommen. Ist natürlich ein bisschen spät für das Dezember-Release beziehungsweise End of Life von dem 4.19. Aber was die auch haben, ist tatsächlich eine Ein-Klick-Migrationslösung, die den ganzen VMware-Cluster auf so ein XOA migrieren soll. Den supporten die auch, also, aber es ist sehr teuer.
Grundsätzlich gesprochen hat auch Proxmox mit der letzten Version einen ESX-Importer, der direkt über die ESX-API eine VM importieren kann. Wie ich schon sagte, das ist immer nur die halbe Miete. Eine VM braucht Netz. Eine VM braucht Security-Zonen und ähnliche Spielereien. Und genau diese Spezialitäten nimmt einem wahrscheinlich auch die Xen-Lösung nicht, ab. Kann ich nicht beurteilen zu 100%, ohne sie mir angesehen zu haben, aber diese Bits rechts und links sind für gewöhnlich nicht drin. So ein Tool hilft extrem, ohne Frage. Wie hat Proxmox, kann ich in die API anbinden, dann sehe ich meine ESX, kann sagen, die VM ziehe ich rüber. Das funktioniert auch hervorragend für die VM-Hülle betrachtet, aber das Drumherum ist halt oft nicht abgedeckt. Deswegen bin ich immer mit diesen Aussagen extrem vorsichtig.
Du hast ja hier alle Produkte so gut in den Rahmen gestellt. Und hast dich da auf OSS kompliziert. Die Nutanix behaupten ja auch teilweise, sie wären OSS. Kannst du uns zu denen
also ein bisschen Nutanix Einordnung geben? Ohne jetzt irgendeiner von Produktbashing oder Ähnliches betreiben zu wollen. Rein objektiv betrachtet. Nutanix ist in einem Preissegment, das sich sehr ähnlich befindet wie VMware. Das steht dem eben nicht viel nach, insbesondere wenn ich alle Features haben will. Und es ist eine HCI-Lösung. Ich persönlich bin kein großer Freund von HCI. Was ist HCI? Hyperconverged Infrastructure. Bedeutet im Endeffekt, ich habe sowohl den Storage als auch die Virtualisierung auf denselben Systemen verteilt. Hat eine Vielzahl von Konsequenzen. So, typisches VMware-Setup bedeutet, ich habe einen guten Storage irgendwo hinten dran, so ein Shared-Storage, InfiniBand, Fiberchannel, LFS, whatever. Und ich habe relativ schlanke Server-Maschinen, die Virtualisierung vornehmen. Die haben für gewöhnlich sehr wenig lokalen Storage. Aber dafür natürlich Rechenpower ohne Ende. Das ist für viele VMware-Setups, nicht alle, VMware Fabric heißt es, glaube ich. Das HCI-Produkt von VMware. Visan, das war's, danke herum. Aber ich sage jetzt mal, für 80% aller VMware-Setups gilt der klassische Aufbau. Bedeutet, wenn ich zu einer Nutanix will, die HCI ist, habe ich ganz andere Hardware-Anforderungen. Ich kann jetzt lieber eine Hardware nehmen, zur Seite packen und mir Hardware kaufen, die mindestens 10 Gigabit Ethernet hat. Minimum, 25 wären besser. Die viel lokalen Storage hat, NVMe vorzugsweise natürlich. Das ist ein Hardware-Invest, das sehr, sehr groß ist. Das ist der reine Kostenteil. Der andere Teil, den ich aber auch immer betrachten würde, ist der Knowledge-Teil. Ein verteiltes Dateisystem, ob das jetzt Ceph oder irgendwas Kommerzielles ist, ist in sich eine komplexe Geschichte. So ein NFS mit einer NetApp, Dell Storage, whatever, ist relativ leicht zu beherrschen. Aber ein verteiltes Dateisystem zu entstören, ich weiß nicht, wer schon mal das Vergnügen hat, ein Ceph zu entstören. Wahrscheinlich einen grauen Haaren zu erkennen. Siehst du, Martin, sag ich doch. Ich muss einen Technologiewechsel machen. Und der eine Technologiewechsel tut schon weh. Wenn ich jetzt noch eine zweite, neue Technologie dazu bekomme, verteilte Dateisysteme, habe ich ein zweites Ding, das mir unter Umständen wehtut. Das verdoppelt nur die Last auf meinem Personal. Wie gesagt, es ist auch ein Vendor-Login, ein ganz massiver Vendor-Login sogar. HCI ist super für die Hersteller. Also hat einen Grund, warum VMware sehr gerne Visan verkauft hat. Weil das bindet mich noch mehr in das System rein. Virtualisierung in sich ist, wie gesagt, ein Workflow, der sehr gut auch zu migrieren ist. Aber verteilte Dateisysteme sind schon wieder deutlich schwieriger. Ich persönlich würde grundsätzlich von HCI abraten. Ist natürlich am Ende des Tages eine Geschmacksfrage. Gibt auch Anwendungsfälle, wo es Sinn macht. Aber Nutanix ist ein anderer Vendor-Login. Irgendwann wollen sie auch mal Shared Storage richtig machen. Mal schauen. Sie funktioniert aber hervorragend auch mit was anderem. Sie funktioniert hervorragend auch mit NFS. Also es ist Ceph Built-In, auch First Party, aber es ist nicht viel weniger First Party als NFS zum Beispiel. Also eine Harvester zum Beispiel, um ein anderes Beispiel zu nennen, das Produkt von SUSE, da muss ich zwingend Ceph mit einbauen. Punkt. Das geht gar nicht anders. Das ist schon wieder eine ganz andere Liga.
Gut, dass du Ceph erwähnt hast, weil ich habe gerade mal in meinem Wiki meines Arbeitgebers nachgeguckt. Dort wurde nämlich vor, ich glaube, 3-4 Jahren schon mal überlegt, VMware ist eigentlich zu teuer, können wir das nicht mit Proxmox machen? Und laut unseren Softwarearchitekten haben sie am Ende dann beschlossen, nein, weil das Ceph-Ding, was wir dafür als Storage-Backend aufbauen müssten, das wäre einfach viel zu teuer von den Ressourcen und was man an Leuten, die den pflegen und so weiter, einplanen müsste. Aber man könnte sich das ja vielleicht mal wieder angucken. Ich vermute aufgrund der von dir genannten aktuellen Entwicklung, dass er genau das jetzt irgendwann bald tun wird, wenn man irgendwie andere Ideen hat, wie man den Storage anbinden kann. Weshalb ich mir jetzt als jemand, der bisher überhaupt keine Berührungspunkte damit hatte, mich jetzt frage, ja, was wären denn dann die denkbaren Storage-Alternativen, außer dass man das Gelump per NFS anbindet. Dankeschön.
Aus meiner Perspektive ist NFS ein hervorragender Kandidat, funktioniert wunderbar, ermöglicht Live-Migrationen und so weiter und so fort. In Verbindung mit einem guten Storage, ob das jetzt eine NetApp, eine Dell oder was auch immer ist, kann ich Snapshotten und ähnliche Spielereien auf NFS-Basis in Object-Cloning machen. NFS ist eine gute Lösung. Fibre-Channel ist auch gut. Es ist aus reiner Performance-Sicht das, was mein Storage liefert, kann das Linux normalerweise bedienen. So, das ist einfach jetzt meine pauschale Aussage. Klar, es gibt Randfälle, aber vom Grundsatz her gesprochen ist das die Aussage. Auch ein Proxmox ist, wie gesagt, ein Linux. Ich kann auf die Kommandozeile drauf, ich kann notfalls alles selber händisch einhängen, ohne großes Drama. Und wenn Linux das supportet vernünftig, wird es auch mit dem Proxmox funktionieren, um einfach mal das als Beispiel zu nennen. Ich persönlich würde aufgrund der Komplexität, der Performance, am ehesten pauschal sagen NFS. Einzelfälle bestimmen, sind immer anders, aber die pauschale Aussage wäre erstmal für mich persönlich NFS. Macht mir am wenigsten Trouble. Wir haben beim Deutschen Wetterdienst seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, alle VMs auf NFS. Die setzen KVM Plain ein, andere Geschichte. Aber von der Technologie her, das tut einfach.
Gut. Hallo. Ich weiß, die Liste ist unvollständig. Garnetti wollte ich mal ins Spiel.
Ja, Garnetti ist so ein typisches Debian-Projekt und damit auch Kreativprojekt. Wurde lange Zeit auch bei Google, glaube ich, auch eingesetzt. Wurde lange Zeit bei Google eingesetzt, wird es nicht mehr. Ist noch sehr viel bei dem griechischen Provider im Einsatz. Habe ich aber zugegebenermaßen einfach seit vielen Jahren nichts davon gehört. Ich hänge relativ nah mit dem Ohr an vielen Open-Source-Projekten. Und wenn ich jahrelang nichts von einem Projekt höre, ist das für mich natürlich ein schlechtes Zeichen. Technologisch ist es auch ein KVM. Debian setzt es auf seiner Core-Infrastruktur, also die Debian System Administrator, setzen es immer noch Garnetti ein. Das heißt, es funktioniert grundsätzlich. Aber kommerzieller Support wird schon extrem schwierig. Insbesondere, wenn er deutschsprachig sein soll. Ja, gibt's nicht.
So, 2 Minuten haben wir noch. Eine letzte Frage kriegen wir noch. Hat noch jemand?
Florian!
Super, vielen Dank erstmal für den tollen Talk, finde ich gut. Und ich glaube, wir haben jetzt auch schon eine Problematik gesehen bei all diesen Alternativen hier. Und zwar sind das diese Enterprise-Features. Und da kann ich wirklich auch nur an alle wirklich appellieren, dass man guckt, dass man halt versucht, vielleicht auch selber einfach solche Features in bestehende Produkte mit zu integrieren. Wir sehen, oder auch zuletzt habe ich in Kundencalls immer wieder mitbekommen, dass wir halt Probleme haben, wenn es halt Enterprise-Features sind, wie zum Beispiel DRS, DPM, Rolling-Updates oder ähnliche Sachen. Wer die Möglichkeiten hat, also wir sehen es gerade sehr gut auch bei Proxmox, wir sehen es auch bei XCPNG, dass wir halt super tolle APIs zur Verfügung stehen haben. Wer die Möglichkeiten hat, involviert euch in irgendwelche bestehenden Projekte, kreiert ein eigenes Projekt oder ähnliche Sachen, nur guckt, dass wir da irgendwie ein bisschen mehr Progress reinbekommen und dass wir einfach da gucken können, dass wir halt den Weg in die Open-Source-Welt einfach besser schaffen können. Genau. Ansonsten vielen Dank nochmal für den Talk.
Um ProxLB als Beispiel zu nehmen, ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Wochen bei unseren Kunden, also unsere Kunden und ich haben bei Florian gemoppert. Da hat er sich abends hingesetzt, hat ein Open-Source-Projekt gemacht und glaube nach 4 Wochen hatten wir ein community-weit schon anerkanntes ProxLB-Projekt, was dieses DRS-Feature für Proxmox nachimplementiert. Und jetzt kommen auch sowas wie Rolling-Updates und ähnliche Spielereien da rein. Florian sucht doch immer Hilfe. Wer sich bemüht, wer sich begeistert fühlt bei Python, an solchen Sachen mitzuarbeiten, da oben sitzt der Kollege, mit dem man sprechen sollte.
Ja, dann danke Alexander und auch danke an alle, die Fragen gestellt haben hier.